Nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Herzlich willkommen zur Folge 115 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Aufmerksamkeit ist das Stichwort, denn das ist ja ein Produkt unserer Konzentration, unseres Gehirns und genau darüber wirst du heute einige interessante Fakten erfahren, die dich bestimmt weiterbringen. Denn meine Gesprächspartnerin heute ist Dr. Manuela Macedonia. Manuela ist Neurowissenschaftlerin und forschte nach ihrem Doktoratstudium in Kognitionspsychologie und angewandter Linguistik unter anderem am renommierten Max-Planck-Institut in Leipzig. Gerade jetzt Anfang April hat Manuela Macedonia ihr neues Buch präsentiert, Wellness für das Gehirn, mit dem Untertitel Wie wir unserem Gehirn Gutes tun, unser psychisches Wohlbefinden steigern und unsere kognitiven Fähigkeiten stärken. Und genau darüber werde ich mit ihr heute ein wenig plaudern. Aber bevor wir hier in die Tiefe gehen, habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. Die BSPA Bewegungsakademie präsentiert die Trainer Convention, die vom 20. bis 22. September im BSFZ Farkasee über die Bühne geht. Das Fortbildungswochenende beginnt mit einem Online-Vortrag am Freitag um 18 Uhr. An diesem Abend stellt der Schweizer Ernährungsdiagnostiker und ehemalige Profisportler Jürg Hösli sein neu entwickeltes psychophysiologisches Interaktionsmodell vor, das den Einfluss der Psyche auf physiologische Prozesse untersucht, nämlich den Zusammenhang, wie Ernährung und Training sich gegenseitig beeinflussen. Ein sehr spannendes Thema, wie gesagt, Freitag ab 18 Uhr online. Samstag und Sonntag findet dann direkt vor Ort am schönen Farkasee statt und mit dabei sind Lukas Kitzberger, Johannes Gosch und vom Olympiazentrum Kärnten Stefanie Plischnecker und Andreas Slamanik. Insgesamt erwarten dich an diesem Wochenende über 13 Stunden hochkarätige Vorträge und Workshops, die dich in deiner Trainer- oder Coaching-Tätigkeit unterstützen. Das Tolle daran ist, dass es so kompakt am Wochenende organisiert ist, dass du keinen Urlaub nehmen musst. Und es ist natürlich auch in BSFZ Farkasee ein Kontingent an Zimmern für alle Teilnehmerinnen reserviert, die gerne dort auch schlafen möchten. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau auf bewegungsakademie.at. Dort findest du nämlich das gesamte Programm, alle Referentinnen und Referenten mit ihren Themen. Und ganz wichtig, es hat auch schon der Ticketverkauf gestartet. Jetzt hast du nämlich die Möglichkeit, die limitierten und günstigen Early-Bird-Tickets zu buchen für dieses hochkarätige Fortbildungswochenende. Ja, den 20. bis 22. September, das Wochenende, kann man sich schon rot im Terminkalender anstreichen, denn die Scheinwerfer der sportwissenschaftlichen Fortbildung, die scheinen an diesem Wochenende ganz hell am Farkasee. Jetzt wird es aber Zeit für unsere Interviewpartnerin Dr. Manuela Macedonia. Ich freue mich, dass sie wieder bei uns ist, weil ich habe ja schon zwei Interviews mit ihr geführt, immer als ihre Bücher publiziert wurden. Das erste, sehr erfolgreiche, war ja Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Das ist die Folge 10 in diesem Podcast, kannst du natürlich nachhören, aufgezeichnet 2019, das war noch eine andere Zeit. Und das zweite Buch, das war Ist dich klug und dein Gehirn freut sich. Also da geht es um Ernährung. Dieses Interview haben wir in zwei Teilen publiziert. Der erste Teil, das war die Folge 59. Fasten ist für das Gehirn wie ein Service fürs Auto. Auch das kannst du nachhören. Und der zweite Teil nennt sich, ich esse nicht für meine Figur, ich esse für mein Gehirn. Also sehr spannende Aussagen von Manuela Macedonia. Und dazu spreche ich eine klare Empfehlung aus, alle ihre Interviews auf diesem Podcast natürlich zu hören. Da kannst du richtig viel lernen über die Funktionsweise deines Gehirns und was du tun kannst, damit es besser funktioniert. Und genau da wollen wir heute auch wieder einsteigen. Ich begrüße vor dem Mikrofon Dr. Manuela Macedonia. Schön, dass wir es wieder geschafft haben für ein Gespräch und ich freue mich, dass du wieder hier bist.
Hallo Erich.
Liebe Manuela, wir haben jetzt schon mehrere Gespräche gehabt, immer wenn deine Bücher erschienen sind und jetzt der Anlass ist dein neues Buch Wellness für das Gehirn. Was ist deine Intention, dass du jetzt dieses Buch veröffentlichst, beziehungsweise warum ist gerade dieses Thema jetzt so besonders wichtig?
Ja, ich habe auf meinen Vorträgen in den letzten 2 Jahren sehr viele Menschen getroffen, die mir vermittelt haben, dass es ihnen psychisch nicht gut geht. Und das sind sicher die Folgen der Corona-Jahre, ja, diese Isolation, oftmals die Aussichtslosigkeit, die Unsicherheit, man weiß ja nicht, was kommt, was beruflich sein wird, etc. Also diese allgemeinen Ängste, die die Menschen entwickelt haben und die auch durch die Situation in unserer Gesellschaft auch nicht besser werden, denn jeden Tag ist eine andere Horrornachricht angesagt. Und aufgrund dessen habe ich eben dieses schlechte Gefühl wahrgenommen in Menschen, die mit mir gesprochen haben. Und ich hab nachgedacht, wie ich jetzt mich einbringen könnte mit dem Wissen, das ich habe. Und ich habe dann beschlossen, dieses Buch zu schreiben, in dem ich mich über die Psyche äußere und was sie ist aus Sicht des Gehirns und was wir aktiv machen können, damit wir unsere Psyche täglich pflegen, damit wir eben aus Depressionen herauskommen oder gar keine Depressionen entwickeln, wenn wieder Krisen kommen. Also ich wollte einfach ein Programm vorschlagen, damit man der Psyche Gutes tut.
Ein Ratgeber, wie man sich selbst helfen kann. Die Psyche ist ja ein relativ abstrakter Begriff für viele. Wir wissen zwar so, was gemeint ist, ein bisschen, was so in unserem Kopf passiert, ob wir gut aufgelegt sind, ob das Glas halb voll ist oder halb leer ist. Wie würdest denn du als Neurowissenschaftlerin den Begriff Psyche beschreiben oder definieren?
Ja, Psyche ist ein undurchsichtiger Begriff verleihen. Es kommt darauf an, mit wem man spricht. Also wenn man mit Psychologen spricht oder mit Psychiatern spricht, also da sind immer die Definitionen ein bisschen anders. Und aus Sicht des Gehirns besteht die Psyche aus einer Reihe von Gehirnstrukturen. In erster Linie spreche ich jetzt die Emotionszentren an, die Mandelkerne, die Emotion generieren aufgrund einer Wahrnehmung, die wir haben. Also zum Beispiel, dass ein großer Hund auf uns zuläuft und sich bedrohlich zeigt. Ja, dann entwickeln wir eine Emotion, die Angst ist zum Beispiel. Und also das sitzt eben in den Mandelkernen und die Emotionen werden dann weiter verarbeitet im Vorderhirn. Sie werden sozusagen bewertet aufgrund von Erfahrungen, die der Mensch gemacht hat. Das heißt, wenn der Mensch schon mal gebissen worden ist von einem großen Hund, dann wird er sofort das assoziieren und aufgrund dieser Erfahrung den Hund, der auf einen zuläuft, als bedrohlich ansehen. Und das gilt natürlich auch für positive Emotionen, versteht sich. Und jetzt ist es so, dass der Mensch auf Emotionen und Gefühle dann letztendlich zu reagieren hat. Das heißt also, wenn eine Bedrohung da ist, kann man sie sehen als das Glas halb voll ist oder halb leer. Und wenn auch was Positives da ist, ja, es gibt Menschen, die nie genug des Positiven haben, es gibt andere, die mit ganz wenig zufrieden sind. Warum ist es so? Die Interpretation dessen, was rund um uns passiert, liegt in unseren Händen. Ja? Und diese Interpretation hat mit Botenstoffen zu tun, die unser Gehirn mehr oder weniger produziert. Also wenn man jetzt eine depressive Person fragt, wie sie die jetzige, sagen wir so, politische Lage sieht, kann sein, dass die Person das Ganze sehr, sehr, sehr negativ bewertet und überhaupt keinen guten Ausblick hat. Das, weil die Person möglicherweise zu wenig Botenstoff Serotonin hat. Serotoninmangel ist verantwortlich für Entstehung von Depressionen. Und es kann auch sein, dass diese Person bei dem, was sie erlebt, Positives erlebt, zu wenig Dopamin ausschüttet. Also Dopamin ist unser Glücksbotenstoff. Und dass sie auf Stress, welcher Stresshormon Cortisol ausschütten lässt, keine passende Strategie hat. Zum Beispiel, dass sie zu wenig Kontakt zu anderen Menschen hat. Denn Stresshormon Cortisol wird neutralisiert über Oxytocin. Ja, das ist das sogenannte Kuschelhormon. Ja, hat man, wenn man Körperkontakt hat, also produziert man, aber auch wenn man mit Menschen zusammen ist, auch mit Freunden. Das heißt also, so wie die Welt gesehen wird von einem Menschen, hat mit seinen Gehirnstrukturen zu tun, aber auch mit der Beeinflussung der Gehirnstrukturen über diese Botenstoffe.
Ja, liebe Manuela, da sind wir jetzt an einem sehr interessanten Punkt. Welche Botenstoffe schüttet der Körper wann aus? Ich als Sportwissenschaftler weiß also, dass zum Beispiel durch Bewegung der Serotoninstoffwechsel sehr gut unterstützt wird. Kannst du das aus neurologischer Sicht auch bestätigen?
Ja. Ja, also Bewegung führt dazu, dass eben eine Erhöhung des Serotoninspiegels bewirkt wird, aber auch des Dopaminspiegels. Und vor allem Bewegung hat eine großartige Wirkung auf den Abbau vom Stresshormon Cortisol. Nicht nur, dass wir die guten Botenstoffe vermehrt ausschütten, sondern über die Muskeln haben wir die Möglichkeit, Cortisol, das lagert sich in den Muskeln auch ein, hat eine besondere Bezeichnung, wenn er in den Muskeln ist, man spricht von Kinurerin. Und dieses Kinurerin wird neutralisiert über ein Enzym namens CAT, K-A-T, also Katalysator, so kann man sich das merken. Und dieses CAT bricht runter praktisch dieses Stresshormon Cortisol. Und ganz viele, die regelmäßig sporteln, vor allem Menschen, die laufen gehen, ja, weil interessanterweise wird dieser Abbau von den Beinmuskeln interessanterweise bewirkt. Ja. Also wenn man mit den Beinen Bewegung macht, baut man eben Kinurerin ab. Also viele kennen das, wenn sie sich aufgeregt haben, wenn sie einen starken Tag gehabt haben, wenn sie dann laufen gehen, dass sie einen, man sagt dazu, ja, ich habe einen freien, ich hab den Kopf ausgelüftet, ja, ich bin jetzt wieder frei mit den Gedanken. Warum? Weil Cortisol abgebaut wird und dann kommen all diese negativen Gefühle gar nicht mehr auf. Und das gilt auch natürlich für andere Sportarten, die man mit den Beinen macht. Ja, es muss ja nicht Laufen sein, es kann auch Radfahren sein, es kann Langlaufen sein, also all das, was die Beine machen.
Ich nehme an, auch sportwissenschaftlicher Sicht wäre meine Erklärung, das hat damit zu tun, dass wir von der Hüfte abwärts die größten Muskelgruppen haben. Also die Oberschenkelmuskulatur ist ja überhaupt unsere stärkste, dann die Gesäßmuskulatur. Und mit großem Muskel schüttet man natürlich auch mehr aus an diesen Botenstoffen.
Ja, also habe ich jetzt nicht gewusst. Danke für die Info. Also, dass die Oberschenkel die größten Muskeln sind, leuchtet auch ein. Möglicherweise sind diese Mechanismen so verfeinert, aber das ist eine Hypothese, ja, kann man nicht überprüfen. Möglicherweise hat das die Evolution so vorgesehen. Ja, weil wir einfach Bewegungstiere sind, ja. Wir haben uns immer extrem viel bewegt, dass wir gar keine Bewegung machen. Das ist jetzt ein Lifestyle, das die letzten 30, 40 Jahre entstanden ist. Aber davor hat sich jeder bewegt, jeder ist zu Fuß auch wohin gegangen. Ja. Das Auto war nicht überall und auch nicht die Öffis. Also ich kann mich noch erinnern, meine Oma ist jeden Tag ins Dorf einkaufen gegangen und es waren 3 Kilometer hin und 3 zurück. Also das war ganz normal, dass die 80-Jährige mit ihrer Einkaufstasche die frischen Lebensmittel zu Fuß holt. Also sie hat kein Auto gehabt. Sie hatte mal ein Lastenfahrrad, aber irgendwann mal hat sie es auch nicht mehr verwendet und ist zu Fuß gegangen.
Ja, wir sind Bewegungstiere. Wir haben früher sogar Klimazonen wechseln müssen, damit wir überlebt haben und haben das auch geschafft. Uns gibt's noch, die Mammuts und viel stärkere Tiere sind ja ausgestorben. Also das hat sicher auch mit unserer Entwicklung als Gehirnwesen eigentlich zu tun, ne? Dass wir in der Gruppe, dass wir Kommunikation aufgebaut haben, dass wir in der Gruppe gearbeitet haben und so weiter. Lass uns aber noch beim Thema ein wenig bleiben. Noch ein Punkt, den du ansprichst bei der Bewegung. Wir produzieren einen Wachstumsfaktor, BDNF. Und der hat auch eine besondere Auswirkung auf unser Gehirn.
Ja, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ist eine Substanz, die Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini entdeckt hat. Dafür hat sie 1986 auch einen Nobelpreis bekommen für Medizin. Und sie hatte die Intuition in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, dass das Gehirn eine Substanz selbst produziert, die Neuronen und deren Verbindungen stark macht. Man wusste es nicht, ja. Aber sie hat die Intuition gehabt, das System Gehirn muss sich selbst irgendwie stärken, damit es stark genug ist, um all das zu machen, was wir brauchen. Und sie hat lange, sehr lange geforscht dazu, weil das war einfach noch kein tradiertes Wissen, ja. Es stand in keinem Lehrbuch der Medizin und der Neurobiologie. Und sie hat es dann entdeckt in Küken. Embryo-Gehirnen. Ja, sie hat so lange geforscht, bis sie gefunden hat, dass Zellen gibt im Gehirn, die diese Substanz produzieren, welche man sich wie einen Dünger vorstellen kann. Ja, das sind Wachstumsfaktoren, das heißt, diese Substanz fördert Wachstum in diesem biologischen Material Neuron und das heißt, die Zelle wird stärker. Und die Verbindungen, die die Zelle aufbaut, werden auch stärker. Das bedeutet, wenn wir uns bewegen, schütten wir einfach diese Substanz aus. Dadurch ist das System Gehirn im Ganzen gestärkt. Besonders wichtig ist das bei Kindern, denn sie lernen, also ihre Hauptaufgabe ist zu lernen. Ich sage nicht nur in der Schule, sondern das Kind lernt andauernd. Und das Lernen erfolgt, indem eben neuronale Netzwerke aufgebaut werden. Also Zellen, die sich miteinander verbinden in Netzwerken und diese Netzwerke enthalten Wissen und Können von den Kindern. Und jetzt ist es wichtig, dass diese diese Mechanismen des Netzwerkaufbaus gut funktionieren, damit das Kind auch das Wissen speichert und später abrufen kann. Und dasselbe gilt aber auch bei älteren Menschen. Wenn man altert, werden diese Netzwerke instabil, weil sie sich selbst abbauen, genauso wie die Hautzellen nicht mehr so gut funktionieren, die Falten entstehen, ja, ist auch das Gehirn ein Organ, das verfällt, klarerweise, wir sind ja nicht für die Ewigkeit gebaut. Und jetzt ist es so, dass wenn man sich bewegt, dass dieser Nervenwachstumsfaktor mehr ausgeschüttet wird und bei den Kindern, aber auch Erwachsenen natürlich, die etwas lernen, diese Funktion erfüllt, dass das System Gehirn gut funktioniert. Und bei den Älteren hat es eine neuroprotektiven, also eine schützende Funktion, in dem eben der Verfall aufgehalten wird, zumindest ein bisschen.
Schützt BDNF auch gegen neurodegenerative Erkrankungen?
Also die meisten Erkrankungen entstehen, weil das System Gehirn nicht mehr so gut funktioniert. Im Sinne zum Beispiel, dass wenn man jetzt älter wird und abbaut, ja, dieser Abbau ist immer noch keine Erkrankung des Gehirns. Ja, man kann abbauen, aber nicht dement sein. Ja, das bedeutet, man ist ein bisschen vergesslich. Ja, also das ist normal im Alter. Man geht in die Küche, möchte einen Apfel und kommt zurück mit ganz was anderem. Ja, das ist ganz normal. Das gehört zum Altern dazu. Aber diese Verfallserscheinungen leiten oder besser gesagt öffnen die Tür für Erkrankungen. In dem Moment, wo das System instabil wird und sagen wir so, nicht mehr so stark ist, dann schleicht sich auch zum Beispiel eine Degeneration der Proteinbildung, wie bei Alzheimer der Fall ist. Ja, das System ist schon, sagen wir, ein bisschen brüchig, um das bildhaft zu sagen. Und dann kann es sein, dass dieses System das nicht mehr so richtig standhalten kann, es möglich macht, dass gewisse Eiweiße, also Proteine, sich falsch falten und dann zu Ablagerungen werden, die auf der Oberfläche des Gehirns sich sammeln. Und das sind diese berüchtigen Plaque bei Alzheimer, die das Gehirn mehr oder weniger zerstören.
Mhm. Auf jeden Fall hilft Bewegung in allen Altersstufen, um unser Gehirn gesund zu erhalten. Also bei den Senioren, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, aber auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen, und es schützt vor allem auch gegen Depressionen. Das ist genau der Punkt, wo ja viele, viele junge Menschen jetzt auch betroffen sind.
Ja, absolut, weil Depression auch mit einem Mangel von Nervenwachstumsfaktor einhergeht. Ja, ganz interessant. Und man kann wirklich das beobachten, wenn Menschen anfangen, sich zu bewegen. Ja, ich habe ganz viele Bekannten, die früher gar nichts gemacht haben. Und aufgrund dessen, dass ich immer predige, haben einige das umgestellt und die gehen nur spazieren. Aber die gehen bewusst spazieren jeden Tag 1,5 bis 2 Stunden. Und jedes Mal, dass wir uns treffen, sagen sie, weißt du, seitdem ich das konsequent mache, geht es mir viel, viel besser. Ja.
Ja, genau. Meine Mama macht das auch. Sie ist auch schon 84 und ich sage, Mama, 1 bis 2 Mal am Tag spazieren gehen und du bleibst gesund. Und sie macht das wirklich bei jedem Wetter und bis jetzt funktioniert das auch sehr gut. Eine Frage, Bewegung ist ja ein Teil und du führst immer sehr viele Experimente mit Mäusen an. Was ich nicht gewusst habe, Mäuse unterscheiden sich nur zu 2,5% vom Menschen, von den Genen her. Das ist höchst interessant, das habe ich nicht gewusst. Deswegen gibt es so viele Mäuse-Experimente und ein Experiment hast du angeführt, da gibt es eben die klassische Versuchsversion, wo sich die eine Gruppe bewegt, die andere nicht bewegt. Die sich bewegen, produzieren mehr von diesem Wachstumsfaktor. Und dann ging das Experiment noch weiter. Die einen wurden isoliert und die anderen, die lebten in der Gruppe. Und das ist interessant, was dann passiert ist. Vielleicht magst du das mit deinen Worten erzählen.
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Studie überhaupt. Die ganze Studie beginnt mit dem, dass sie Mäuse gestresst haben. Wie stresst man Mäuse? Man rüttelt den Käfig mitten in der Nacht, man behandelt sie mit so Blitzlichtern, mit Geräuschen etc. und bewirkt, dass die Mäuse oder die Nager, das machen sie mit allen möglichen Tieren, dass die Tiere depressiv werden. Ein depressives Tier zieht sich zurück, ist nicht mehr erkundungslustig, verzichtet aufs Essen. Also das sind lauter Symptome eines depressiven Tiers. Und man hat geglaubt, dass wenn man jetzt Tieren, die gestresst wurden und depressiv sind, ein Laufrad in den Käfig stellt, dass diese Tiere sich dann von der Depression erholen. Und man hat auch Messungen gemacht, man hat gesehen, es ist bei den depressiven Tieren natürlich ist weniger Nervenwachstumsfaktor da und aber auch weniger Neurogenese. Also die Neurogenese ist die Entstehung von Stammzellen im Gehirn, die das Gehirn auch schützen, also in mehreren Funktionen, also sie reparieren es auch. Und man hat dann einer Gruppe von Tieren, die depressiv waren, ein Laufrad in den Käfig gestellt und der anderen Gruppe nicht. Und die ein Laufrad bekommen haben, haben sofort Nervenwachstumsfaktoren produziert und es ist ihnen auch besser gegangen, aber von dieser Gruppe wurde sie dann wieder gesplittet und manche Mäuse waren isoliert in Einzelkäfigen und andere waren in Gemeinschaftskäfigen. Und bei den Gemeinschaftskäfigen hat man gesehen, die Neurogenese geht bunt weiter und auch Nervenwachstumsfaktor geht weiter, während bei der isolierten Gruppe weniger Nervenwachstumsfaktor ist und auch weniger Neurogenese. Das bedeutet, dass isoliert sein, ich kann auch laufen gehen, ich kann alles machen, aber wenn ich isoliert bin, produziere ich so viel Cortisol, also Stresshormon, dass diese positiven Effekte, die ich über die Bewegung erziele, wieder zunichte gemacht werden.
Das hat aus meiner Sicht eine höchste Brisanz, denn das erklärt natürlich die vielen Probleme, die Menschen jetzt mit ihrer Psyche haben, mit Depressionen und so weiter.
Ja, definitiv.
Das soziale Miteinander hält uns also auch gesund neben der Bewegung. Das ist ja auch einer der 5 Punkte, die du in deinem Buch beschreibst. Du hast gerade erzählt, dass auch bei Nagetieren Schlafentzug zu Stress führt. Und das ist natürlich auch beim Menschen so, denn der Schlaf ist ja eine der wichtigsten Regenerationsmaßnahmen überhaupt, weil hier sehr viele Reparaturprozesse stattfinden in der Nacht. Was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir nicht gut schlafen?
Ja, also im Schlaf oder beziehungsweise kurz bevor wir einschlafen, findet ein interessanter Prozess statt und er findet bei Dunkelheit statt. Also ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer das beobachtet haben, wenn man ins Bett mit dem Handy geht und man scrollt bis zum letzten Augenblick und man schaut sich dieses Display an, das gilt natürlich auch für ein Tablet oder sowas, danach ist man so ein bisschen so irritiert und nervös. Warum das? Weil wir vor dem Schlafengehen eigentlich all diese Lichtquellen nicht mehr brauchen. Deswegen ist eine gemütliche Raumbeleuchtung ist eine gedimmte Raumbeleuchtung. Wenn wir ins Bett gehen wollen, dann drehen wir nicht die großen Lichter auf. Warum das? Weil der Körper bei Dunkelheit Melatonin produziert. Und Melatonin leitet praktisch den Schlaf ein. Und bei Licht produzieren wir weniger Melatonin. Und auch beim Displaylicht wird dieser Prozess gestört. Deswegen schlafen wir meistens, wenn wir bis zum letzten Augenblick Augenblick scrollen, schlafen wir unruhig oder gar nicht gut oder sowas, unabhängig jetzt von den Inhalten, die wir aufnehmen. Und beim Einschlafen ist es so, dass der Melatoninspiegel steigt und das neutralisiert den Cortisolspiegel. Und jetzt ist es so, unser Schlaf wird eben gestört, wenn wir diese Prozesse nicht beachten. Und natürlich, wenn wir tagsüber uns sehr viel aufregen oder Ängste haben, sagen wir Existenzängste, Zukunftsängste etc. etc., sind wir ständig am Produzieren von Cortisol. Es ist uns nicht bewusst. Ich habe Bekannte, die eine Frühstückspension haben und sie berichten mir jetzt, das letzte 1,5 Jahr, wie aggressiv die Menschen geworden sind. Die Gäste, die früher ganz lieb waren oder sowas, die, wenn sie ein Thema haben, kommen sie gleich mit einer Aggression. Ja, das ist natürlich nur eine Beobachtung, ist ja kein wissenschaftliches Ergebnis. Aber ich glaube, dass sie nicht die Einzige sind, die das feststellen. Wir sind jetzt alle sehr aufgeregt wegen vieler Dinge, die passieren. Und das tut uns nicht gut. Und dann abends ist es so, dass dieser Cortisolspiegel sehr hoch ist. Wir haben es nicht abgebaut, oft durch Bewegung. Und wir haben eben auch, wir nehmen wenig Rücksicht auf Licht oder sowas, weil bis zum letzten Augenblick wollen wir vielleicht kommunizieren. Und und das stört noch zusätzlich den Schlaf.
Also der Schlaf auch eine ganz wichtige Komponente, um unser Gehirn zu unterstützen in seiner Funktion und dass wir auch die richtigen Hormone produzieren. Wir haben jetzt schon eine Reihe von Hormonen erwähnt, das Serotonin, das Oxytocin, das Dopamin, das Melatonin und auch das Cortisol. Also wir merken, wir sind extrem hormongesteuert und wir können die Produktion oder auch mehr oder weniger durch unser Verhalten unterstützen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Manuela, inhaltlich zu deinem Buch. Du beschreibst ja auch das Thema Ernährung, wie du von Ernährungsseite hier unterstützen kannst. Und da ist eine ganz interessante Achse zwischen dem Darm und unserem Gehirn auch vorhanden. Was hat es denn mit dieser Achse auf sich?
Ja, man spricht von Darm-Gehirn-Achse. Und bezüglich Psyche muss uns bewusst sein, dass der Darm unsere Psyche wesentlich beeinflusst. Denn das Ausgeglichensein, ja, also eben nicht depressiv sein, hat auch mit der Ausschüttung von Serotonin, wie wir vorhin beschrieben haben. Interessanterweise werden 90% vom Serotonin im Darm produziert. In Darm ausgeschüttet. Und das ist nämlich nicht die ausgebaute Form des Serotonins. Das ist erst das Tryptophan. Das ist die Vorstufe. Und diese Substanz dringt dann durch die Darmwände aus, kommt in den Blutfluss. Und indem das so fein ist, kommt es bis zum Gehirn und kann diese Blut-Hirn-Schranke überwinden, weil das Gehirn hat einen eigenen Blutkreislauf und nur ganz feinstoffliche Substanzen schaffen es. Und das Tryptophan ist auch so gebaut von der Evolution, dass es schafft und uns dann ausgeglichen macht. Und das Thema ist so, dass der Darm nicht einfach so Tryptophan produziert. Ja? Im Darm sind Gehirnzellen, die ihren Schwestern im Kopf ganz, ganz ähnlich sind. Ja, die bilden Netzwerke, sie schütten Botenstoffe aus. Also ganz spannend, dieses zweite Gehirn, von dem man spricht, also das Gehirn im Darm. Und tatsächlich, ja, also diese Zellen sind ihren Schwestern ganz, ganz ähnlich. Und wir haben also die Zellen, die Tryptophan ausschütten, die nennt man neuroendokrine Zellen. Und sie funktionieren aber auch nicht einfach so, ja, mechanistisch, sondern damit sie Tryptophan produzieren, brauchen sie eine Botschaft, also eine Anweisung. Sonst machen sie es nicht so. Und die Anweisung kommt von Milchsäurebakterien, die sich in unserem Darm befinden. Und diese Milchsäurebakterien, die müssen wir pflegen durch die richtige Ernährung. Die Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, ja, Milchsäurebakterien, sind das die vom Joghurt? Ja, das sind jene Bakterien, die im Joghurt sind, in der Rohmilch sind, im Sauerkraut sind, im Kombucha sind. Ja, das sind ganz gewöhnliche Milchsäurebakterien. Es gibt mehrere Stämme, mehrere Arten. Zum Beispiel Bifidus ist jedem ein Begriff. Es gibt auch diese Bifidus-Joghurt. Ja, ist sehr, sehr gut auch, um diese Bakterien aufzuforsten. Und wenn wir jetzt die richtige Ernährung zu uns nehmen, haben wir immer ausreichend Milchsäurebakterien im Darm, die Anweisung an diese speziellen Gehirnzellen im Darm schicken, sie mögen doch Tryptophan produzieren. Also 90% des Serotonins machen, das wir brauchen, um ausgeglichen zu sein. Haben wir zu wenig Milchsäurebakterien aufgrund der falschen Ernährung? Und jeder von uns ist gefährdet. Ja, es gibt niemanden mittlerweile auf dieser Erde, der keinen Zugriff hat zur falschen Ernährung. Also wenn die falsche Ernährung da ist, tötet sie die Milchsäurebakterien. Welche dann? Natürlich nicht alle, aber dann haben wir zu wenig Signal, damit die Darmgehirnzellen das Tryptophan produzieren, wodurch dann wir einen Mangel an Serotonin haben und depressiv werden können aufgrund der falschen Ernährung.
Tryptophan, ein wichtiger Vorläufer für das Serotonin, und wir müssen natürlich die richtigen Lebensmittel dazu essen. Jetzt ist natürlich die Frage, liebe Manuela, welche Lebensmittel empfiehlst du, damit wir genügend Tryptophan produzieren für unseren Serotoninstoffwechsel?
Also es gibt schon Lebensmittel, die Tryptophan enthalten, zum Beispiel Kakaobohnen. Aber man müsste so eine Unmenge essen, damit es dann direkt raufgeht ins Gehirn, dass es nicht wirklich empfehlenswert ist. Ja, das ist so anekdotisch. Wichtig ist, dass wir eine Ernährung haben, die uns die Milchsäurebakterien nicht abtötet. Und das ist nämlich, dass wir zum einen jene Lebensmittel meiden, die das tun. Und das sind konservierte Lebensmittel. Früher hat man ein bisschen mehr Phobie gehabt vor diesen Konservierungsmitteln. Dann irgendwann mal ist es untergegangen. Ja, wenn man jetzt schaut auf die Verpackung, so und so, und Konservierungsmittel und Emulgationsmittel und was ich was alles drinnen ist in diesen Lebensmitteln. Also all das, was gekocht und konserviert ist, ob es jetzt tiefgefroren oder in einer Dose oder in einer Verpackung im Kühlregal, all das, was industriell erzeugt wird, welches konserviert werden muss, ja, es geht ja nicht anders, all das sollte man meiden, denn die Konservierungsstoffe sind dazu da, dass sie Bakterien töten, ja, dass Bakterien und Pilze töten, ja, dass die Lebensmittel nicht verschimmeln, wenn sie auch Monate oder Jahre in den Kühlsilos gehalten werden, also nicht verschimmeln und nicht verderben. Und dazu braucht man eben so Antibiotika-ähnliche Mittel, die dann, wenn aufgenommen von unserem Darm, die Milchsäurebakterien töten. Das ist dasselbe wie auch bei einer Antibiotika-Behandlung. Ja, also es gibt vernünftige Ärzte, die dreimal überlegen, bevor sie Antibiotika geben, weil das einen Kahlschlag im Darm bewirkt an Bakterien. Ja, es kann schon, also natürlich Kahlschlag ist manchmal notwendig, wenn wir sonst nicht mehr rauskommen aus einer Erkrankung. Aber es muss uns immer bewusst sein, wenn wir Antibiotika nehmen, zerstören wir Bakterien im Darm, die dafür da sind, dass diese Signale an die Gehirnzellen im Darm schicken. Und das heißt, die falsche Ernährung kann zu einer Depression führen. Und ich für mich habe beschlossen, dass ich alles frisch koche, dass ich auch mein eigenes Brot backe. Nicht, weil ich sonst nichts zu tun habe, ja, weil ich habe einen vollen Job, also ich habe 40 Stunden in der Woche als Wissenschaftlerin, plus die Bücher, plus die Vorträge, also mir geht die Arbeit sicher nicht aus. Ja? Ich backe nicht Brot, weil es mir langweilig ist. Aber ich backe mein eigenes Brot, also natürlich backe ich nicht jedes Mal eine Semmel, ich backe ein bisschen mehr und dann friere ich es ein, aber dann weiß ich, in diesem Brot sind keine Konservierungsstoffe. Und mit einem Sauerteig ist es noch verdaulicher als sonst. Und die guten Bäcker, die gibt's leider nicht mehr. Ja, die verwenden alle Backmischungen und es ist alles chemisch so eingestellt, dass immer gelingt. Und all diese Chemie nimmt unser Darm auf. Und das muss uns bewusst sein. Also wenn wir psychisch stabil sein wollen, dass wir wirklich unsere Ernährung genauer unter die Lupe nehmen.
Das Essen ist natürlich ein Thema, das jeden von uns betrifft. Und ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, aber mir fällt es eben auch schwer, gar keine industriell verarbeiteten Lebensmittel zu essen, weil ein gewisser Anteil an vorgefertigten Lebensmitteln einfach schon überall drinnen ist. Egal, ob man in die Kantine geht oder ob man sich vom nächsten Supermarkt einen Kornspitz holt mit Käse drinnen, egal. Ja, ich versuche nach dem Pareto-Prinzip zumindest 20% richtig zu machen, um 80% Effekt zu bekommen. Das heißt, bei 3 Essen am Tag, wenn man eines selbst kocht, wäre man ja schon über die 20%. Was sagst du zu diesem Konzept, Manuela?
Ein bisschen zu wenig, würde ich sagen.
Ja, mir fehlt es ein wenig an der Zeit, dass ich noch mehr selbst zubereite. Bei deinem Arbeitspensum schaffst du das sicher auch nicht, oder?
Nein, das stimmt nicht. Ich koche mir auch vor, also für die Uni, ja, so Tage wie gestern. Da war ich im Einsatz insgesamt, also auf der Uni war ich so um die 10, 12 Stunden, glaube ich, war ich. Ja. In der Zeit kann ich natürlich 3-mal ein Junkfood holen. Ja, ich kann eine Jause holen, ich kann ein Mittagessen und ein Abendessen junkmäßig holen. Nein, ich habe mir alles mitgenommen und aufgewärmt. Ich habe eine Quiche gestern gegessen, die ich gebacken und tiefgefroren hatte. Dann verpacke ich mir alles in kleinen Portionen, nehme ich das mit und wärme es auf. Und da ist überhaupt kein Aufwand.
Naja.
Aber es ist ein bisschen eine Food-Logistik notwendig vielleicht.
Ja, Food-Logistik ist das Stichwort. Das ist sicher ein Thema, wo ich mich noch stark entwickeln kann. Das ist ja auch gut so. Niemand ist perfekt und ja, ist sicher ein Thema für die Zukunft, auch für mich. Liebe Manuela, es ist immer extrem interessant, mit dir zu plaudern. Ich lerne immer ganz viel dazu.
Ich danke dir für die Einladung zu deinem Podcast.
Was mich noch mehr freut, am 24. Oktober ist es schon fix jetzt. Du kommst nach Graz mit einem Vortrag, wie wir unserem Gehirn Gutes tun können.
Ich hoffe es.
Mit Sport, mit Ernährung und mit vielen anderen Dingen. Dort bist du im Rahmen des Sporterziehertages und mit einem Symposium für die bewegte Schule an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Graz. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg mit deinem neuen Buch, das ja jetzt Anfang April erschienen ist, und sage danke für das tolle Gespräch.
Ich freue mich auch, dich wiederzusehen und das Publikum beim Kongress kennenzulernen.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.